Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Patricia, die uns von der Schwangerschaft und Geburt ihres ersten Kindes in der Schweiz erzählt. Patricia ist übergewichtig und hat in der Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt und dann wurde ihr auch noch ein makrosomes Kind diagnostiziert, also ein Kind, das zu groß sei, woraufhin sie dann vor dem IT eingeleitet worden ist und mit dieser Einleitung in der kompletten Interventionskaskade gelandet ist und dann kam das Kind letztendlich per Kaiserschnitt zur Welt und war dann gar nicht so groß, wie die Ärzte es alles erwartet hatten. Das Thema Übergewicht hatten wir so explizit im Podcast noch nicht, ist natürlich aber ein Thema, das durchaus auch einige Frauen betrifft. Und an dieser Stelle möchte ich für all die Frauen, die gut Englisch verstehen und lesen können, das Buch Plus Size Pregnancy von Dr. Sarah Wickham empfehlen. Das tue ich natürlich nochmal in die Shownotes, die sich in dem Buch einfach ganz wissenschaftlich damit auseinandersetzt, ob es ein erhöhtes Risiko gibt und wo die Risikofaktoren liegen für Frauen mit Übergewicht in der Schwangerschaft. Jetzt erstmal viel Freude mit der Folge von Patricia. Hallo und herzlich willkommen, Patricia. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Sohnes erzählst.
Hallo Thea, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, gerne. Ich bin Patricia. Ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in Süddeutschland an der Schweizer Grenze. Wir wohnen jetzt seit April letzten Jahres in Deutschland. Davor habe ich 6 Jahre zusammen mit meinem Mann in der Schweiz gewohnt. Also er ist auch Schweizer. Und mein Sohn ist jetzt, also wird jetzt im April 3 Jahre alt und wir haben noch eine Hündin. Und ich arbeite als Verwaltungsfachangestellte.
Okay, das heißt, dein Sohn ist noch in der Schweiz geboren.
Genau, also wir bleiben auch in der Schweiz. Also dadurch, dass wir beide in der Schweiz arbeiten, sind wir in der Schweiz auch krankenversichert. Das haben wir uns so gewählt. Und dadurch, dass wir auch direkt an der Grenze wohnen, haben wir auch Ärzte, alles. Und die nächste Geburt, die dann mal irgendwann stattfindet, ist auch wieder im gleichen Krankenhaus geplant.
Okay. Bevor wir mit der Schwangerschaft und Geburt von deinem ersten Sohn anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt, darüber, wie du geboren wurdest?
Ja, also so viel weiß ich gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, ich kam über Termin, genauso wie meine ältere Schwester. Es ging relativ lang, es war wohl sehr anstrengend und schmerzhaft für meine Mama und sie hatte Angst, dass es wie bei meiner Schwester läuft, weil sie hatte, sie war auch über Termin und hatte schon grünes Fruchtwasser, das sie geschluckt hatte und dadurch dann direkt in die Kinderklinik kam und das hatte, da hatte meine Mama einfach Angst, dass das auch genauso läuft, war dann aber nicht so, bei mir war gar nichts und so durfte ich dann direkt bei meiner Mama bleiben.
Wie schön. Die Schwangerschaft von deinem Sohn, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Die war geplant, aber überrascht in dem Sinne, dass sie so spät kam. Also wir haben 2,5 Jahre vorher schon die Verhütung abgesetzt und jetzt nicht 2,5 Jahre immer direkt auf Termin oder so. Wir haben auch zwischendurch mal verhütet mit Kondom, weil mein Mann noch eine 3-jährige Weiterbildung angefangen hatte und die dann noch durchgezogen hat. Und gerade so, wo es auf die Prüfung zuging, haben wir dann gesagt, nee, also jetzt verhüten wir dann doch lieber nochmal 2, 3 Zyklen, weil so gerade Geburtstermin auf Prüfung fand ich jetzt nicht so toll. Und dann war das eben kurz vor unserer Hochzeit, wo wir dann gedacht haben, jetzt hat es so lange nicht geklappt, warum sollte es ausgerechnet jetzt klappen? Weil ich habe dann gesagt, schwanger möchte ich jetzt nicht so unbedingt heiraten, weil man weiß ja nicht, wie es geht. Aber ja, ich bin dann kurz vor der Hochzeit schwanger geworden. Also ich habe geheiratet, da war ich in der 8. Woche.
Wow, es ist so lustig, weil ganz viele beantworten diese Frage, war es geplant oder war es ja eine Überraschung mit, es war schon irgendwie geplant, aber es kam dann überraschend sehr schnell. Und du bist, glaube ich, die Erste, die jetzt sagt, es kam überraschend sehr spät. Wie war diese Zeit für dich? Ihr habt irgendwie versucht, aber jetzt auch nicht so ganz, akkurat ständig nach Kalender geschaut, wann der Eisprung ist. Wie war die Zeit für dich emotional?
Sehr durchwachsen. Also meine Schwester war gleichzeitig im Kinderwunsch, beziehungsweise schon ein bisschen früher als ich. Und sie hatte ebenfalls Probleme und bei ihr hat es auch nachher erst nur mit einer künstlichen Befruchtung geklappt. Und meine Mutter ist schon damals nur mit Hormontherapie schwanger geworden und deswegen, ja, hatte ich halt immer schon so ein bisschen im Hinterkopf, ja, es wird gar nicht so einfach vielleicht mit Kinder kriegen oder mit schwanger werden. Und ja, ich konnte mich halt auch gut ablenken, dann vor allen Dingen auch durch die Hochzeitsplanung. Also wir haben über ein Jahr waren wir verlobt, bis wir geheiratet haben. Und ich hatte zwischendrin auch mal noch Jobwechsel und dann kam ja auch noch Corona. Also genau, Ablenkung war gut da und es gab halt viel Höhen und Tiefen.
Ja, wie war es dann, als du diesen positiven Schwangerschaftstest kurz vor der Hochzeit in den Händen hielst?
Sehr überwältigend. Also ich konnte es fast gar nicht glauben erst so. Ich dachte, nee, es ist vielleicht auch falsch positiv oder so. Ich weiß noch, ich habe meiner Schwester als erstes ein Bild geschickt, bevor ich es überhaupt sonst wem gesagt habe. Und ich weiß noch, an dem Tag hatte ich auch noch Anprobe von meinem Brautkleid abends mit meiner Trauzeugin. Und dann habe ich es ihr auch gerade erzählt, weil ich hatte am Wochenende danach auch dann gerade meinen Junggesellenabschied. Nicht, dass sie da jetzt irgendwas geplant hat mit Alkohol oder so. Genau, also ja, es war auf jeden Fall sehr überwältigend und halt durch meine Schwester wusste ich schon direkt, Hebamme suchen ist auf jeden Fall nicht verkehrt und ja, also einfach so das ganze Vorgehen war dann, ja, beziehungsweise ich lies halt auch sehr, sehr gerne, also ich habe mich schon davor auch sehr viel eingelesen, so gerade auf Swiss Mom oder Babywelten oder so oder schon, ja, habe auch schon das erste Buch gekauft, also ja, genau.
Wie ging es dir in der Schwangerschaft, körperlich, emotional, gerade auch in diesem ersten Trimester? Wie war die Hochzeit?
Also die Hochzeit war erstaunlich gut. Ich hatte keinerlei Probleme mit irgendwie Blutung oder so. Und der Tag selber, also mir ging es wirklich recht gut. Ich fand es auch überhaupt nicht schlimm, dass ich keinen Alkohol oder so trinken durfte. Wir hatten genug alkoholfreie Varianten. Genau, von dem her, ich war auch rundum versorgt. Wir hatten eine Hochzeitsplanerin, die an dem Tag auch da war und sich sehr gut um mich gekümmert hat. Und sonst, also das erste Drittel war soweit gut. Wir sind nach der Hochzeit direkt in die Flitterwochen, 3 Wochen nach Schweden. Und da kam einfach so eine Appetitlosigkeit, so ein Unwohlsein und eine große Müdigkeit. Das hatte ich auf jeden Fall. Ich habe viel geschlafen. Und wir hatten eine sehr, sehr ruhige Zeit in Schweden. Wir hatten ein einsames Ferienhaus am See. Das war echt schön, hat gut getan. Dann habe ich aber angefangen zu arbeiten wieder und direkt Corona bekommen in der 15. Woche. Das war nicht so schön, aber hauptsächlich, weil man halt groß keine Medikamente nehmen darf. Also es war jetzt einfach wie eine starke Grippe. Also ich lag wirklich 2 Wochen daheim. Und dann wurde ich danach aber dann zu 50% auch krankgeschrieben von der Frauenärztin, weil dann war halt nicht klar, habe ich Long-Covid oder ist es wirklich die Schwangerschaft, aber ich habe einfach keine 100%-Stelle mehr gepackt. Und das war eigentlich soweit gut, was ich schon hatte. In der 12. Woche, bei der 12-Wochen-Kontrolle, hat die Frauenärztin den nüchternen Blutzucker direkt mitbestimmt, weil ich habe starkes Übergewicht. Und also damals sogar noch mehr als jetzt. Also ich bin jetzt schon seit 1,5 Jahren am Abnehmen und der war direkt so hoch, dass sie von einem Schwangerschaftsdiabetes ausgegangen ist und schon mich direkt überwiesen hat. Und somit hatte ich halt schon sehr früh den Stempel mit dem Schwangerschaftsdiabetes.
Da möchte ich ganz kurz einhaken. Ja. Das ist dieser HbA1c. Wert,
nee, nicht der Langzeitzucker. Der war in Ordnung, aber der nüchtern Blutzucker. Also das hat sie mir, ich war bei 7+5, glaube ich, das erste Mal in der Kontrolle. Und da hat sie dann direkt schon gesagt, beim nächsten Termin, also da, was war es, 11 plus irgendwas oder 12+0 oder so, war ich dann wieder in der Kontrolle. Und da hat sie dann direkt gesagt, sie macht den nüchternen Blutzucker gerade mit. Sie will das im Auge behalten. Ihr ist das, der Glukosetoleranztest in der, glaube ich, 28. Woche zu spät. Das ist einfach eben wegen dem Übergewicht. Sie will dann einfach ein Auge drauf haben. Genau, deswegen hat man den in der 12. Woche mitgemacht. Ich fand es nicht so schön, weil wir waren den Abend vorher bei Freunden eingeladen. Es gab Raclette, es gab Süßigkeiten etc. Und mir war schon klar, da kommt kein guter nüchtern Blutzucker raus. Aber ja, so war es dann. Und ich konnte es lange mit Ernährung im Griff behalten. Aber also ich hatte Termin Ende April, also 24. April. Und ab Mitte Februar musste ich Insulin spritzen. Und zwar schon relativ viel. Genau, und dadurch war halt eine Hausgeburt ausgeschlossen. Also ich habe direkt 2 Tage nach positivem Test habe ich eine Hebamme angerufen. Wir haben im Ort, wo wir damals gewohnt haben, eine Beleghebamme. Das ist die einzige, die es in dem Krankenhaus gab, wo ich hin wollte. Beziehungsweise Sie macht auch Hausgeburten und das wäre für uns auch eine Option gewesen. Plus sie macht auch Vorsorge und Nachsorge. Also ich hatte quasi alles bei ihr. Das war mir auch wichtig. Das wusste ich auch, dass es das schon gibt, die geteilte Vorsorge zwischen Frauenärztin und Hebamme. Und meine Frauenärztin kennt auch die Hebamme, Gott sei Dank. Und das hat auch zwischen denen funktioniert. Weil auch gerade durch dich habe ich ja schon oft gehört, dass es die Frauenärzte amels nicht so toll finden, wenn da eine Hebamme quasi mitmischt. Aber das war bei mir gar kein Problem. Nur ich konnte natürlich dann nicht ganz weg von der Frauenärztin durch das Schwangerschaftsdiabetes. Also ich hatte dann nachher all 4 Wochen Termin, danach relativ schnell sogar alle 2 Wochen und ab der 30. dann sogar allwöchentlich, einfach wegen dem Wachstum des Kindes. Das wollte sie einfach auf jeden Fall im Auge behalten. Was sie aber auch immer schon gesagt hat, das wird nachher noch wichtig ist, bei mir ist es so, dass das meiste Körperfett am Bauch ist. Und dadurch, hat sie gesagt, wird der Ultraschall nie so genau. Und je tiefer das Kind mit dem Kopf im Becken liegt, umso ungenauer kann sie die Größe einfach einschätzen, beziehungsweise mit dem Ultraschall ausmessen. Und das hat auch später meine Hebamme gesagt, dass sie einfach aufgrund meines Bauches nicht so die Möglichkeit hat, das Kind wirklich einzuschätzen. Also sie hat gesagt, sie will das auch gar nicht angeben oder so, weil sie das einfach nicht, quasi mit ihren Händen nicht ausmessen kann dadurch. Genau.
Darf ich noch ganz kurz nachfragen? Ja. Der Ausschlussgrund für die Hausgeburt war der Schwangerschaftsdiabetes per se oder der insulinpflichtige Schwangerschaftsdiabetes?
Der insulinpflichtige plus mein starkes Übergewicht. Genau. Und war für mich aber so dann in Ordnung, weil sie dann gesagt hat, wenn es im Krankenhaus dann alles ohne Komplikation stattfindet, dann können wir auch da quasi allein gebären, ohne zweite Hebamme oder Arzt oder so. Weil wenn ja was wäre, dann wären wir schon im Krankenhaus und dann könnte sie ja jederzeit direkt Tür auf und gerade Hilfe holen. Deswegen war das dann so für mich in Ordnung. Das Spital war jetzt auch nicht weit weg, also 20 Minuten bei viel Verkehr, vielleicht auch mal 25. Genau.
Du hast gerade schon gesagt, du hast den Schwangerschaftsdiabetes sehr lange durch Ernährung im Griff haben können. Ich finde das Thema auch immer so spannend. Welche deiner Werte, also du hast gesagt, gleich am Anfang der Schwangerschaft war der Nüchternwert schon zu hoch. Wie hoch war er?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 6,1 war der Nüchtern, also 6,1 mmol.
Ah, okay, das ist genau. Die andere Rechnungsweise in Deutschland und Österreich. Es gibt da zwei, ich glaube, das
sind genau.
Zwei durch 20 oder irgendwie so.
Ja.
Also, ich glaube, was ist der Grenzwert für den Nüchternwert?
5,4 ist es, glaube ich.
Und du warst bei 6,1, also warst ein bisschen drüber.
Genau, und ich glaube, bis 5,8 oder so wäre es, glaube ich, noch okay gewesen. Oder 5,9, alles, was, glaube ich, drüber liegt, redet man dann wirklich schon von dem Schwangerschaftsdiabetes. Und ich hatte eben dann öfters Probleme mit dem nüchternen Blutzucker. Also die Werte, ich musste dann noch also immer 4-mal am Tag messen, also nüchtern und dann quasi immer nach der Mahlzeit 1 Stunde. Und die waren eigentlich selten das Problem. Also wirklich das Problem war einfach der nüchtern Blutzucker, egal was ich abends gegessen habe. Also ich habe dann auch versucht, mich einzulesen. Und ich muss aber sagen, ich habe Zöliakie. Also für mich ist Gluten und Weißmehlprodukte und so ja sowieso schon weg. Und habe dann aber umgestellt, halt auch keine Nudeln oder so aus Reis, Mais, sondern aus Hülsenfrüchten und so. Aber es war relativ egal, wann, wie viel ich gegessen habe. Und auch Bewegung hatte ich. Wir haben einen Hund. Dadurch bin ich halt schon relativ viel auf den Füßen oder so. Ich habe halt geschaut, dass das, dass ich da einfach ja noch mehr mache. Aber halt ja, gerade mit Arbeiten. Und wir waren am Renovieren und Umbauen während der Schwangerschaft. Wir haben mit den Eltern von meinem Mann die Wohnung getauscht und sind auch erst 1,5 Wochen, bevor Henry kam, fertig geworden oder beziehungsweise so fertig, dass wir zumindest einziehen konnten. Und das hat die ganze Schwangerschaft auch wie ein bisschen überschattet. Also wir waren einfach so mit Arbeiten und dem Umbau beschäftigt, dass ich für mich einfach auch mich zu wenig auf die Schwangerschaft quasi konzentrieren konnte. Also das fand ich so jetzt im Nachhinein ein bisschen schade. Wir haben zwar zusammen den Hypnobirthing-Kurs gemacht in den Weihnachtsferien. Das hat die Kollegin von meiner Hebamme gemacht. Das war auch mega gut, weil ich das einfach schon gelesen hatte, eben so mentale Geburtsvorbereitung und habe darüber auch eine super Freundin kennengelernt, die bei der das auch so funktioniert hat. Genau, und das zweite Drittel war super. Ich hatte auch für meine Verhältnisse immer einen sehr kleinen Bauch und war von dem her nicht groß eingeschränkt. Ich hatte keine Rückenschmerzen oder Sonstiges. Das kam dann erst so im dritten Drittel Und da war das Gemeine noch, ich war einen Tag die Großmutter von meinem Freund besuchen und habe mir prompt den Norovirus im Spital eingefangen. Und das Wochenende, wo wir umziehen wollten, lag ich mit dem Norovirus im Spital. Also das war ja nicht so schön. Vor allem, ich dachte erst am Abend, wo es losging, es geht Richtung Schwangerschaftsvergiftung, weil ich hatte mega starkes Kopfweh, ich hatte einen sehr hohen Blutdruck. Mir ging es einfach wirklich nicht gut und habe dann angerufen. Und dann auf der Fahrt ging es dann aber schon los mit Erbrechen und Durchfall. Und erst wurden wir dann zwar wieder nach Hause geschickt nach den ganzen Untersuchungen und Infusionen und so, aber 3 Stunden später bin ich wieder ins Spital, weil dann selbst Wasser nicht mehr drin blieb. Und ja, also das war wirklich, also gerade das war Donnerstagabend und der Freitag war elend. Also ich war auch dann am Dauer-CTG, weil durch den hohen Wasserverlust und alles war dann natürlich auch der Kleine recht angespannt. Seine Herztöne waren sehr, sehr hoch. Und dann erst so am Freitagabend, Samstagmorgen war es dann wieder einigermaßen besser. Genau.
Oh, du Arme, du hast wirklich dann alles an Infektionen in der Schwangerschaft mitgenommen. Ja. Das heißt, die Geburt war dann im Krankenhaus geplant mit der Beleghebamme. Wann ging die Geburt los?
Genau, dazu muss man sagen, also die Geburt ging nicht von sich los, sondern in der 36. Woche, beziehungsweise ich muss noch schnell kurz nochmal zurückspringen, ab Mitte Januar war das so, dass er dann plötzlich von seinen Perzentilen abgewichen ist und immer weiter auf den Perzentilen nach oben gestiegen ist. Und das wurde dann auch nicht besser, je höher danach im Februar das Insulin eingestellt wurde. Und dann war es so, also er lag aber schon relativ lange, ich glaube seit Anfang Februar, mit dem Kopf immer schon relativ tief im Becken. Und dann war es nachher so, dass in der 36. Woche dann die Frauenärztin mich überwiesen hat ans Spital, dass ich doch da jetzt zur Kontrolle soll, weil sie denkt, dass es sinnvoller wäre, früher einzuleiten, also vor Termin einzuleiten. Weil wenn er einfach so weiter wächst, dann wäre er bei Geburt dann geschätzt bei 4,5 bis 5 Kilo Gewicht. Genau, und deswegen hatte ich dann bei 36 plus 5 hatte ich einen Termin im Spital dann zur Besprechung. Und da er da dann geschätzt war beim Ultraschall bei 3,8 und Größe, ich glaube ungefähr 50 Zentimeter, haben sie dann entschieden, sie hätten dann eigentlich gerne am Wochenende schon eingeleitet, da waren sie dann aber voll, dann haben sie entschieden, dass es am Mittwoch dann losgeht. Bei 38 plus 4 war ich dann. Und deswegen ja, gab es in dem Sinne keinen ja, alleiniger Beginn. Ich muss auch sagen, ich habe das Ganze da noch nicht so hinterfragt. Ich hatte einfach im Kopf, dass meine Frauenärztin gesagt hat, wenn der Kleine nicht bereit ist, dann können wir einleiten, so viel wir wollen. Es funktioniert nicht. Und wir haben einfach, also ich habe das dann auch meiner Hebamme erzählt und wir haben dann einfach 2 Tage davor angefangen mit allen möglichen homöopathischen pflanzlichen Mitteln, also Nelkentampon. Ich habe ein Rezept für so einen Tee bekommen mit Nelke, Zimt und alles Mögliche, was ich dann gemacht habe. Ich habe mir selber ein Bauchöl gemacht mit ätherischen Ölen zum Einreiben. Aber ja, es hat nicht funktioniert. Genau deswegen sind wir dann am Mittwochmorgen ins Spital. Ich habe meinen Mann nach der Aufnahme aber wieder arbeiten geschickt. Das war auch die Empfehlung meiner Hebamme, dass ich da ja mich dann sonst nicht selber so unter Druck setze. Und genau, bei Eintritt ins Spital war auch alles noch unreif. Gebärmutterhals war zwar verkürzt, aber quasi er stand immer noch ein Stückchen. Und der Mund war noch geschlossen. Und so ja ging es dann los mit den ersten Tabletten. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Medikament hieß. Also es war auf jeden Fall nicht Zytotec. Es war aber auch ein Off-Label eingesetztes Medikament zur Einleitung. Das musste ich auch beim Aufklärungsgespräch unterschreiben. Was ich noch spannend fand, ich hatte auch nur dieses Aufklärungsgespräch zur Einleitung. Ich hatte aber kein Geburtsplanungsgespräch. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Schweiz einfach regulär nicht gemacht wird. Oder ob es bei mir das einfach vergessen ging. Aber zum Beispiel meine Schwester, die in Deutschland gebunden hat, weiß ich, die hatte wie eigentlich fast jeder so eben so ein Geburtsplanungsgespräch, wo auch Sachen besprochen wurden und so, aber das hatte ich jetzt nicht. Und dann ging es eben los mit erst CTG geschrieben, danach die Tabletten und das war immer so ein bisschen im Wechsel. Mal wurde sie vaginal gelegt, mal habe ich sie oral bekommen. Und im Laufe vom Mittwoch war aber alles ruhig. Ich habe zwar immer so ein bisschen Wehen bekommen aufgrund von den Tabletten, aber nichts Eigenes. Am Abend haben wir dann noch mal Pause gemacht. Dann habe ich die Nacht über geschlafen, am Morgen ging es weiter. Und dann kam so das einschneidende Erlebnis. Am späteren Morgen standen plötzlich zwei Oberärztinnen bei mir im Zimmer, die dann das Gespräch mit mir gesucht haben und gesagt haben, es sieht nach keinem Geburtsverlauf aus, die Geburt kommt nicht in Gang. Sie würden jetzt gerne am Abend schon den Kaiserschnitt machen, weil sie sonst Angst haben, dadurch, dass er so groß geschätzt ist, wohl vor allen Dingen irgendwie der Bauch so groß geschätzt wird, dass dann die Schultern stecken bleiben. Genau. Und das war für mich halt wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich kenne das gar nicht, dass man ja in dem Sinne groß gar keine Zeit gibt zum Einleiten. Also das hat mich wirklich rausgebracht. Habe ich dann auch meinen Mann angerufen. Ich habe die Hebamme angerufen, die habe ich aber gerade nicht erreicht. Und dann kam am frühen Abend kam dann mein Mann zu mir. Also wir haben auch weitergemacht. Ich habe dann ein bisschen stärkere Wehen bekommen. Und am frühen Abend war er dann auch wieder bei mir. Und dann kam auch nochmal eine der Oberärztinnen und dann habe ich versucht, wenigstens rauszuverhandeln bis Freitagmorgen. Das habe ich dann auch, ich wollte eigentlich bis Freitagabend. Sie haben mir dann einfach bis Freitagmorgen haben sie mir noch eingeräumt, die Zeit. Und dann einfach gesagt, aber eben wegen Wochenende sind sie halt auch einfach, ja, nicht so besetzt. Und sie machen da dann also keinen geplanten Kaiserschnitt, deswegen am Freitagmorgen. Und weil sie halt nicht wissen, eben wie quasi der Verlauf ist. Und dann hatte ich am späteren Abend hatte ich dann auch stärkere Wehen, die dann teilweise auch in kurzen Abständen kann. Also ich habe dann mal so ein bisschen nebenher getrackt. Ich war dann auch so teilweise bei 2 Minuten. Aber es hat sich halt am Muttermund nichts groß getan. Und sie haben dann am späteren Abend auch schon dann angefangen mit den ersten Vorbereitungen für den Kaiserschnitt, also gerade so rasieren und so. Und das war, also ich konnte mich halt da dann nicht mehr, also für mich war halt dann wirklich vorbei. Also ich habe mich da natürlich dann auch nicht wirklich fallen lassen können oder so. Und ich wollte halt wirklich, also ich habe für mich irgendwie immer den Kaiserschnitt halt auch ausgeschlossen gehabt. Also ich habe damit halt gar nicht gerechnet. Und was ich halt einfach nicht kenne, ist halt, dass man gar keine große Zeit gibt zum Einleiten. Also das haben sie auch bei dem Aufklärungsgespräch mit keinem Wort gesagt, dass sie halt gar keine Zeit zum Einleiten so in dem Sinne ja geben. Also ich kenne es von anderen, die 2-3 Tage ins Spital gehen, dann tut sich nichts, dann gehen sie wieder nach Hause. Und ich war ja noch einiges vor Termin. Und ja, das war irgendwie, also halt vor allen Dingen einfach so schade für mich war halt dieses, zum einen, dass halt meine Hebamme, trotz dass sie Beleghebamme ist, halt sich da wie rausgehalten hat. Also auch keine irgendwie Motivation oder so, da kam halt einfach gar nichts. Und einfach halt auch so diese Angstmacherei von den beiden Oberärztinnen, das fand ich halt wirklich, wirklich schade. Und dann, ich weiß noch, Donnerstagabend um 11 bin ich auf dem Flur, bin ich immer so hoch und runter gelaufen, weil ich wollte nicht im Zimmer bleiben. Die Hebammen waren auch echt super. Ich habe alles Mögliche bekommen, was ich wollte. Ich habe mal weiter Tee bekommen. Sie haben mir dann später auch mal so Lavendelumschläge gemacht für den Bauch zur Entspannung. Aber so kurz nach Mitternacht wurde es dann einfach wieder ruhiger, die Abstände wurden wieder größer und dann war für mich klar, gut, okay, das wird nichts. Weil am Morgen, glaube ich, geplant war, glaube ich schon eben, dass ich glaube, die erste werde mit dem Kaiserschnitt. Deswegen bin ich danach ins Bett, konnte noch relativ gut und schnell auch einschlafen. Und dann am Morgen ging's, bin ich wieder früh aufgewacht. Sie kam dann, glaube ich, auch schon um 6 oder so, dann schon rein. Essen oder so durfte ich ja dann nicht mehr. Und meine Beleghebamme kam dann um 7:15 gerade zusammen mit meinem Mann. Und das muss ich sagen, das fand ich an der Beleghebamme wirklich super. Ich hatte halt dann ab da eine 1:1 Betreuung. Also ich kam erst dran um 9:45 und sie war halt wirklich die ganze Zeit da. Auch wo wir es dann nachher runter sind in den OP, war sie halt immer da, hat mit mir die Hypnobirthing-Übung gemacht. Und das war wirklich schön. Und dann kam ich in den OP-Saal. Mein Mann wurde zum Umziehen geschickt. Und dann haben sie mir versucht, die Spinale zu setzen. Und das war dann nochmal so frustrierend. Sie haben extra vor dem ersten Setzen der Nadel, haben sie mit dem Ultraschall geguckt, wie meine Wirbelsäule aussieht, weil ich bin relativ verknöchert auch. Und der Anästhesist hat danach auch noch einen Kuli geholt. Also sie haben 3 Versuche gebraucht, bis die Spinale saß, weil ich hatte immer noch Wehen, zwar nicht mehr so stark und nicht mehr in kurzen Abständen, aber es war halt trotzdem unangenehm, da auf dem OP-Tisch zu sitzen und versuchen, sich möglichst klein und rund zu machen. Und die Nadeln sind halt schon, finde ich, echt unangenehm. Und der dritte Versuch hat dann Gott sei Dank aber geklappt. Das Blöde war dann noch ein bisschen, trotz Lagerung ist mir die Narkose oder die Betäubung sehr weit aufgestiegen. Sie testen das ja immer mit so einem Kälteroller und ich hatte nur noch meine Hände, also meine Arme, die ganze Brust, das war einfach alles nachher betäubt. Ich habe nichts mehr gemerkt. Ja, das war noch ein bisschen doof. Und dann, aber so, ich hatte keine Schmerzen. Also man spürt ja dann nachher, wenn sie das Kind holen, so ein Ruckeln. Das fand ich jetzt aber auch nicht irgendwie unangenehm oder so. Und er war dann auch sehr schnell da. Es ging, glaube ich, 7, 8 Minuten ab dem ersten Schnitt. Und das war wirklich mega. Also er hat dann gleich geschrien. Und das Gute war auch, hat meine Hebamme gemeint, dass er halt schon mal Wehen mitgemacht hat. Also er hat auch keinerlei Anpassungsschwierigkeiten. Ich hatte so einen Bonding-Top, wo er dann direkt reinkam. Leider nicht so lange. Also wirklich nur vielleicht so 5 Minuten oder so. Und dann hat die Hebamme gesagt, jetzt müssen wir hoch wieder mit meinem Mann in den Gebärsaal, weil es einfach zu kalt ist. Und da warten sie dann auf mich. Und das fand ich wirklich schade. Zum einen halt, dass ich ihn nicht direkt als erstes gesehen habe, sondern wirklich quasi erst der Arzt. Und dann kam er zur Hebamme und die Hebamme hat ihn dann nachher dann an mich übergeben, beziehungsweise quasi in das Bonding-Top. Und das Lustige war aber noch, als sie ihn rausgeholt haben, hat jeder gesagt, dieses Kind wiegt locker über 4 Kilo. Auch meine Hebamme, ja, der hat locker über 4 Kilo. Und dann, das Nähen hat dann relativ lange gedauert, so im Vergleich, bis der Kleine da war, kam ich hoch in den Gebärsaal. Und mein Wunsch war eben, dass er gemessen und gewogen wird, wenn ich da bin. Und das haben wir dann auch erst später gemacht. Also ich kam wieder hoch in den Gebärsaal und da kam er dann direkt zu mir. Und wir haben versucht, auch das erste Mal anzulegen. Hat soweit ganz gut geklappt. Was ich dazu sagen muss noch, durch den Schwangerschaftsdiabetes hatte ich schon vor der Geburt einen Termin bei einer Stillberaterin vom Spital, also die Stillberaterin IBCLC, zum Kolostrum gewinnen, weil man einfach weiß, dass wenn die nach der Geburt schnell Kolostrum bekommen, dass dann der Blutzucker nicht so abfällt wie mit Pulvermilch. Und ich habe auch sehr viel Kolostrum gewinnen können. Wir haben das eingefroren daheim und mit ins Spital genommen. Und es hat er dann nach dem ersten Anlegen hat er das auch bekommen und seine Blutzuckerwerte waren immer top. Also die werden, glaube ich, alle 4 Stunden oder so werden die, glaube ich, kontrolliert, 3, 4 Mal. Und da hat er nie Probleme gehabt. Und dann wurde er nachher gewogen und gemessen und war gerade mal 3750 Gramm und mit viel Strecken 49 Zentimeter. Und dann habe ich dann später auch mit meiner Hebamme nochmal drüber geredet und der operierende Oberarzt, die Assistenzärztin, die dabei war, alle haben nachher gesagt, der Kaiserschnitt war eigentlich gar nicht nötig. Und das war halt wirklich was mich richtig nochmal runtergezogen hat. Und halt, dass ich einfach nicht selber so für mich eingestanden bin, weil so die ganze Atmosphäre, alles im OP war schön, aber ich hatte einfach Schmerzen. Also das war so mein größtes Problem. Ich habe halt für alles Hilfe gebraucht. Ich konnte ihn halt nicht einfach mal so aus dem Bett nehmen oder so, weil ich hatte eine Zimmernachbarin eine Nacht, die hat einen halben Tag vor mir geboren und die konnte halt rumlaufen, sich um ihr Mädchen kümmern, wirklich alles. Und ich habe den ersten Tag auch nicht geschafft, aufzustehen. Ich habe es bis so an den Bettrand geschafft, aber weiter einfach nicht. Und ich konnte auch nur auf dem Rücken liegen. Seite ging, ich glaube, erst 4 Tage später oder so. Also auch im Liegen stillen war nicht möglich. Und das war halt auch einfach so, was einfach so schwierig war. Sonst so von den Pflegefachfrauen war alles echt gut. Aber einfach diese Schmerzen, diese Unselbstständigkeit, eben sich nicht alleine quasi ums Kind kümmern können. Ich habe immer klingeln müssen, wenn er halt auch geweint hat oder so. Und wir hatten richtige Stillprobleme. Also er hat das Vakuum nicht halten können. Und meine Hebamme hat schon dann direkt quasi beim ersten Untersuch gesagt, das Zungenband ist zu kurz, das untere. Und die Kinderärztin, aber also es wechselt immer täglich, weil das Krankenhaus keine eigene Station hat, sondern quasi von dem anderen Verbundskrankenhaus kommt immer einmal am Tag ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin. Und die erste Kinderarzt hat gesagt, nee, die Zunge ist doch beweglich. Ich habe nur Schmerzen auf einer Seite und nicht auf beiden und so. Und das Zungenband ist kein Problem, wir schneiden das nicht. Und dann hat sich aber nachher die Stillberaterin auch das Ganze nochmal angeguckt und hat auch gesagt, das Zungenband ist zu kurz, es muss geschnitten werden. Und Gott sei Dank an unserem Austretungstag wurde das dann auch geschnitten. Aber was uns auch keiner gesagt hatte, ist, dass man, wenn das Zungenband durchtrennt wird, dass man ja ein aktives Wundmanagement machen sollte, weil die ja im Mund sonst ganz schnell auch wieder zusammenwächst, die Wunde. Und dass die Zunge dann wieder an ihrer Beweglichkeit verliert. Und es war auch danach so, er kam am Karfreitag 2021, kam er auf die Welt und er hat dann von da an nur abgenommen. Und wir waren dann beim Austritt schon bei fast 3.300. Also wir waren relativ schnell über den 10%, sodass dann immer der Ablauf war, stillen, abpumpen und zufüttern. Und sie haben aber im Spital erstaunlicherweise mit Becher zugefüttert. Also gar nicht zum Glück mit der Flasche, sondern mit dem Becher. Aber ich habe direkt halt auch das Stillhütchen bekommen. Aber das war Horror, mit diesem Stillhütchen zu stillen. Also das war wirklich nicht schön. Und jetzt habe ich gerade noch eine Sache vergessen. Genau, was noch so frustrierend war. Am Freitagmorgen kam eine Beleghebamme und sie hat mich auch nochmal untersucht. Und ich war bei 2 cm Muttermund. Wäre ich bei 3 cm gewesen, hätten wir natürlich machen können. Aber so wurde dann quasi der Kaiserschnitt durchgezogen. Genau, jetzt ja, habe ich bei ein paar Sachen ein bisschen durcheinander. Aber ja, genau. Und wir wurden am Dienstag entlassen, am Mittwoch kam dann auch direkt wieder unsere Hebamme und dann hat er weiter abgenommen und dann war fertig mit Stillen. Dann durfte ich nicht mehr stillen, dann musste ich abpumpen und mit der Flasche füttern, weil er dann einfach zu viel abgenommen hatte. Und das habe ich dann noch 2,5 Wochen gemacht. Das Gute ist, ich hatte sehr, sehr viel Milch. Also er war auch oft überfordert mit der vielen Milch, mit der prallen Brust auch. Und er war sehr genügsam, also er hat nie so viel getrunken, wie er hätte trinken sollen. Das war mein Vorteil, dadurch haben wir nur sehr, sehr wenig Pulvermilch am Anfang geben müssen und haben recht schnell einen Vorrat anlegen können. Und dann habe ich es immer wieder versucht mit Hütchen und durfte es mal nach knapp, da war er knapp 3 Wochen alt, hat es mit Hütchen funktioniert. Und damit haben wir dann auch 13 Monate stillen können. Dann hat er sich aber ganz plötzlich an einem Wochenende selber abgestillt und dann habe ich Formularberatung bei einer ausgebildeten Formularberaterin und sie hat mich dann draufgebracht, dass unsere ganzen Probleme, auch so, er war so ein absoluter Schnuller-Junkie zum Schlafen und so, dass das am Zungenband liegen kann. Dann haben wir das nochmal untersuchen lassen und tatsächlich, sein Zungenband wurde gar nicht vollständig durchtrennt und ist wieder ein Teil quasi vernarbt und seine Zunge kam nicht mehr bis zum Gaumen hoch. Und ja, mit 15 Monaten haben wir das dann nochmal durchtrennen lassen müssen, aber dann wird es nicht mehr geschnitten, sondern gelasert und das geht dann in dem Alter nur noch unter Dormicum und bei einer Kinderzahnärztin. Ja, genau.
Wow, da habt ihr eine turbulente Zeit hinter euch. Ich sitze hier gerade so ein bisschen fassungslos mit offenem Mund mit dieser Einleitungs- und dann Kaiserschnitt. Geschichte. Was ich dazu sagen möchte, vielleicht weißt du das auch, es gibt Studien, die zeigen, dass Frauen, bei denen das Kind groß geschätzt wird, mehr Interventionen bei der Geburt haben werden, als Frauen, bei denen das Kind nicht groß geschätzt wird. Ja, dass sozusagen alleine schon dieses Label von einem großen Kind, bei dir war es ja dann wirklich schon Verdacht auf Makrosomie, dass das dazu führt, mehr Interventionen unter der Geburt gibt und das ist dann bei dir eingetroffen, die frühe Einleitung.
Ja, genau.
Die nicht muttermundswirksam war. Und dann das nächste, dass du einfach das Pech hattest, kurz vor Ostern eingeleitet zu werden. Ich weiß nicht genau, ob der Karfreitag in der Schweiz ein gesetzlicher Feiertag ist. In Österreich ist es kein Feiertag. Aber das heißt, die Ärzte hatten eigentlich schon am Donnerstag keinen Bock mehr, weil sie alle ins lange Wochenende wollten, weil dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag frei ist. Was einfach nicht sein kann, dass Frauen eingeleitet werden beziehungsweise zum Kaiserschnitt gedrängt werden, weil es den Ärzten bequem liegt mit den Feiertagen. Also tut mir total leid, dass das so gelaufen ist bei euch. Und was ich so ein bisschen rausgehört habe, war, glaube ich, auch bei dir einfach das Vorurteil der Ärzte mit deinem Übergewicht, dass das ein Problemfaktor darstellt.
Genau, ja. Also vor allen Dingen im Spital bei der Frauenärztin jetzt weniger. Sie hat halt einfach ganz, ja, neutral, beziehungsweise dafür kann sie ja nichts, dass halt einfach der Ultraschall ungenauer ist, wenn halt einfach mehr Bauchfett vorhanden ist. Das ist einfach so. Aber halt vor allen Dingen von Seiten des Spitals, beziehungsweise damals der beiden Oberärztin. Dazu muss man noch sagen, meine Hebamme ist schon sehr, sehr lange Beleghebamme in diesem Krankenhaus, über 20 Jahre. Und dadurch kennt sie natürlich alle sehr, sehr gut. Und sie hat mir dann eben im Nachhinein gesagt, es war halt einfach eine mega unglückliche Verkettung, die quasi zu dem Kaiserschnitt geführt haben. Also zum einen eben das groß geschätzte Kind, beziehungsweise ja eben also Makrosomie. Dann Corona in der Schwangerschaft, weil man da damals nicht wusste, beziehungsweise der Verdacht war von Plazenta-Insuffizienz. Und die eine Oberärztin hat ebenso ein Kind verloren, also was mit den Schultern stecken geblieben ist. Und das war halt einfach, ja, das war quasi das Persönliche halt der Oberärztin, was da einfach mit reingespielt hatte.
Was ja auch spannend ist, das einfach zu wissen. Also
genau, ja.
Ändert nichts an der Situation, aber hilft ein bisschen, das einzuordnen.
Genau, ja. Und das Gemeine ist aber, wir sind eben jetzt in der Planung fürs zweite Kind. Und ich bin zwar erstaunt, weil ich glaube, bei dir aus Geschichten das anders gehört habe, aber für mich geht jetzt in der Schweiz weder Geburtshaus noch Hausgeburt. Also da hätte ich keine Hebamme für, weil die das versicherungstechnisch nicht dürfen. Also ich dachte zwar, ich hätte bei dir, glaube ich, ein, zwei Geschichten gehört, wo du nach Kaiserschnitt Frauen hat es in der Schweiz, die eine Hausgeburt hatten. Aber die zwei Häuser, die ich angefragt habe, bei denen habe ich beide eine Ablehnung bekommen. Und auch die Hausgeburtshebamme hat gesagt, das geht versicherungstechnisch nicht. Also ich hätte zwar die Möglichkeit, dann quasi mit einer deutschen Hebamme, dadurch, dass ich in der Schweiz versichert bin, ich habe das Wahlrecht, ich bin im sogenannten Grenzgängertarif. Aber ja, wenn halt irgendwas wäre, mir wäre das Schweizer Krankenhaus einfach viel, viel lieber, auch so vom ganzen Pflege alles. Ich habe jetzt im Winter letzten Jahres den Pflegenotstand in Deutschland mitbekommen und zwar hautnah. Also es ist nicht schön und deswegen ist definitiv erste Wahl in die Schweiz. Das ist einfach so, ja.
Ja, es ist spannend, dass du das gerade ansprichst. Ich habe gerade gestern mit der Nadja vom Schweizer Geburtspodcast über die Situation Hausgeburt nach Kaiserschnitt in der Schweiz mich ausgetauscht. Und es ist wie auch in Deutschland und in Österreich, es ist so ein bisschen so ein Grenzbereich von den Leitlinien her. Die Leitlinien empfehlen es nicht. Es gibt immer wieder Hebammen, die es machen. Aber da muss man natürlich auch einfach Glück haben und in der Nähe von einer Hausgeburtshebamme wohnen, die das macht. Und es wird welche geben, wenn du sagst, du hattest schon Kontakt zu Hebammen, die sagen, sie machen es nicht. Aus versicherungstechnischen Gründen oder anderen Gründen, ideologischen Gründen, was auch immer. Ja, kann ich dir nur empfehlen, wenn das dein großer Wunsch ist, weiter zu suchen und zu schauen, ob du noch eine Hebamme findest, sei es in Deutschland oder in der Schweiz. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du uns so ausführlich von der Geburt von deinem Sohn Henry erzählt hast und wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Danke dir, Thea. Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über deine Unterstützung. Du kannst mich finanziell unterstützen auf buymeacoffee.com/geburt. Zudem kannst du den Podcast abonnieren und ihm eine Bewertung hinterlassen, sodass ich höher im Ranking der Podcast-Apps steige. Es hilft natürlich auch, wenn du einfach anderen Menschen von dem Podcast erzählst oder ihn weiterschickst. Das würde mir sehr weiterhelfen. Vielen Dank und bis nächste Woche.